Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb, und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Im Sommer diesen Jahres waren wir beim Forum der Gemeinschaft Immanuel in Altötting zu Gast und haben da für Sie Vorträge aufgezeichnet. Ein Vortrag hatte das Thema Wahre Leidenschaft, die Kraft des Bleibens im Johannesevangelium. Sie hören einen Vortrag von Pfarrer Markus Wittal aus Nürnberg.
Also herzlich willkommen zu unserem Workshop. Wir sind bei dem Thema Leidenschaft, und auch aus biblischer Perspektive wollen wir es ein wenig betrachten. Heute mit dem Johannesevangelium, die Kraft des Bleibens. Und dazu habe ich ein Lied mitgebracht, das ich gerne zur Einstimmung singen möchte, zumindest ein Teil davon. Das heißt, Bleibt in meiner Liebe. Das ist relativ neu entstanden. Und es, denke ich, wird unseren Workshop ganz gut einstimmen, soll schon ein Gebet sein. Und dann wollen wir ein bisschen einsteigen in unsere Reflexion und unsere biblische Betrachtung. Ja, liebe Schwestern und Brüder, die Kraft des Bleibens im Johannesevangelium. Wer von Ihnen hat das Johannesevangelium schon mal ganz durchgelesen? Ja, sind doch einige. Sehr schön. Das ist mal eine ganz schöne Erfahrung, ein Evangelium ganz zu lesen. Und ich glaube, gerade dieses Evangelium ist etwas, was mich zumindest sehr begeistert. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass mein zweiter Name Johannes ist. Ich habe Markus, einen Evangelisten, der eher kurz ist, 16 Kapitel, relativ knapp. Und dann einen Evangelisten, Johannes, als zweiten Namen, der ist ein bisschen länger. Und so denke ich immer, als Priester muss man kurz predigen können, manchmal auch etwas länger, aber eben auch mal kurz. Ich hoffe, dass es heute nicht zu lang wird. Es gäbe da sehr, sehr viel zu entdecken. Ich möchte einfach einige Dinge beleuchten, die mir wichtig geworden sind. Es geht ja um Leidenschaft bei diesem Forum. Leidenschaft ist ja so ein ambivalentes Wort. Ja? Leidenschaften, das kann was Positives sein, aber wenn sich jemand von seinen Leidenschaften leiten lässt, dann kann das auch etwas Negatives sein, also von irgendwelchen Gefühlen, die einen so übermannen. Und so gibt es eben ungute Leidenschaften. Aber in der Bibel wird auch gesprochen von dieser Leidenschaft der Liebe im Hohen Lied, Kapitel 8. Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt, ihre Gluten sind Feuersgluten, gewaltige Flammen. Also es geht darum, um diese Feuersgluten der Liebe, wie sie in uns lebendig bleiben. Was kann uns helfen, diese Liebe zu bewahren in der Zeit? Ja, so viele Momente gibt es auch in unserem eigenen Leben, wo wir angesprochen sind und da brennt was. Und dann gibt es den Exerzitieneffekt, ja, 2 Wochen später ist man wieder sozusagen gelandet. Oder ich drücke es mal so aus, manchmal kann uns etwas begeistern. Wie schaut es dann nach 2, 3 Jahren aus? Die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes wiederum, beginnt ja mit diesen Briefen an die Gemeinden. Und da gibt es einen Brief an die Gemeinde von Laodicea und da heißt es, wärst du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist. Ja. Weder heiß noch kalt will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Also wie kann es gelingen, dass wir nicht lau werden, sondern dass wir bleiben, dass das, was Gott uns schenkt, in uns bleibt. Und da ist das Johannesevangelium ein wirklicher Schatz, der uns helfen kann. Weil dieses Wort bleiben ein roter Faden ist im Johannesevangelium. Ich möchte einmal so einige roten Fäden kurz benennen und dann versuchen wir das ein bisschen zusammenzuweben. Also das erste ist das in Jesus bleiben. Im Griechischen ist das menein, dieses Wort menein, bleiben. Und das kann man auch mit wohnen übersetzen. Und da sind wir schon bei dieser ersten Geschichte, die wir kennen, diese Begegnung, zwar Johannes Jünger mit Johannes sehen Jesus und Johannes zeigt auf Jesus und sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Sie laufen ihm hinterher und Jesus fragt, was sucht ihr? was wollt ihr? Die drehen sich um. Also Jesus dreht sich um zu ihnen. Und was ist ihre Antwort auf diese Frage, was sucht ihr? Wo wohnst du? Wo bleibst du? Die Frage des Menschen, wo wohnt Gott? Wo bist du zu Hause? Wie kann ich mit dir in Verbindung sein? Das ist ein so herrliches Wort, da werden wir noch dazu kommen. Es geht durch wie ein roter Faden, dieses Bleiben in Jesus. Wer in meinem Wort bleibt, wird mein Jünger sein. Das werden wir auch betrachten. Oder wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Im Haus meines Vaters gibt es viele Bleiben, viele Wohnungen. Ja? So geht es also darum, dass wir nicht Zaungäste sind im Leben mit Gott, sondern dass wir zu Hause sein sollen bei ihm. Über dieses Bleiben. Ja, das ist das Erste. Das ist so dieser rote Faden. Bleiben in Jesus. Das Zweite, das ist eigentlich das Grundlegendere. Ja, wer ist denn dieser Jesus, mit dem wir bleiben sollen, wo wir wohnen sollen? Er ist der, der vom Vater kommt. Das Wort war bei Gott. Das Wort wurde Fleisch. Es hat unter uns gewohnt. Ja, er, der am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht. Und kurz vor der Passion heißt es, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Also Jesus kommt vom Vater und er geht zum Vater zurück. Und was macht er in dieser Zeit, wo er bei uns ist? Er zeigt uns seine Liebe. Und er möchte, dass wir in ihm wohnen und dass wir die Wohnung beim Vater finden. Und so ist auch ein Thema bei Johannes, diese Stunde der Verherrlichung, die Stunde des Kreuzes. Das ist nicht eine Katastrophe, nein, das ist ganz im Gegenteil der Moment, wo wir hineingenommen werden. So sagt eben schon Johannes, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aus diesem Grund ist der Johannes bei der Kreuzesdarstellung von Grünewald so schön abgebildet und er zeigt mit seinem überlangen Zeigefinger auf das Kreuz, auf Jesus. Natürlich war er zu dieser Zeit schon gestorben, weil er ja hingerichtet worden ist. Wir haben heute Morgen das Evangelium gehört. Und doch steht er geistigerweise unter dem Kreuz, weil er sagt, hier, das, was da passiert, das ist das Lamm Gottes. Seine Gebeine wurden nicht zerbrochen. Das ist aus dem Alten Testament die Vorschrift, wie man ein Paschalamm herrichtet. Dafür wurde seine Seite eben durchbohrt und Johannes bezeugt uns, er ist dieses Lamm, das da für uns gestorben ist. Da ist der Wendepunkt von allem. Da wird uns die Wohnung bereitet beim Vater. Und dann noch ein anderer roter Faden, das ist natürlich der Liebesjünger, der Lieblingsjünger Jesu. Ihm wird auch dieses Evangelium zugeschrieben, er, der an der Seite Jesu geruht hat. Und er ist ein Archetyp des Christen, der in die Nähe Jesu gerufen ist. Unter dem Kreuz wird genau diesem Lieblingsjünger gesagt, siehe deine Mutter. Und zu Maria, siehe dein Sohn. Wenn wir sagen, naja, das ist halt der Lieblingsjünger, das ist sein Privileg, dann müssten wir sagen, naja, dann hat er eine Mutter, aber Maria wäre nicht für uns Mutter. Aber ich glaube, hier spüren wir, dass der Lieblingsjünger nicht nur für sich steht, sondern eigentlich für uns. Und wir sollen lernen, an der Seite Jesu zu ruhen, in Jesus zu bleiben. Nun möchte ich ein bisschen diesen Weg mit euch gehen durch das Evangelium, wo ich diese verschiedenen roten Fäden benannt habe. Gehen wir nochmal zurück in das erste Kapitel. Das ist also eine Begegnung. Ganz viele Begegnungen sind im Johannesevangelium beschrieben. Tiefe Begegnungen, wo man nicht an der Oberfläche bleibt. Und da sind eben diese beiden Jünger, die Johannes nachfolgen. Johannesjünger sein heißt ein Jünger sein mit Erwartung. Die warten auf was. Wenn ich Gott finden will, dann brauche ich eine Erwartung. Und da werden sie eingeladen, von Jesus werden sie gefragt, was sucht ihr? Oder anders übersetzt, was wollt ihr? Auch diese Frage ist für uns ganz wichtig. Wenn wir lernen wollen, mit Gott zu leben, dann stellt uns Jesus zuerst diese Frage, was willst du eigentlich? Weiß ich das, was ich will? Wo ist mein Herzchen ausgerichtet? Ja, was ist die Triebfeder? Was ist die Richtung meines Handelns, meines Denkens, meines Wollens? In welche Richtung geht es? Und die beiden sagen, Meister, wo wohnst du? Sie wollen irgendwo wissen, sie wollen näher zusammen sein mit diesem Jesus. Für die war das so wichtig, das war eine so wichtige Begegnung. Die wussten noch genau, es war 4 Uhr nachmittags. Ja? Es war um die 10. Stunde, 16 Uhr ist das. Es gibt solche Momente, wo man weiß, dann und dann ist das passiert und man hat noch genau im Kopf, was da war. Genau so war das für diese Jünger. Sie haben Jesus gesehen, sie haben eine Begegnung mit ihm erfahren. Und so ist das quasi so wie sein Schlüssel am Anfang. Wir sollen also auch diese Frage stellen, Meister, wo wohnst du? Und Jesus sagt, kommt und seht, und er lädt uns ein. Ja, wir sind nicht ausgesperrt, sondern er lädt mich ein, komm und sieh, schau. Das kommt immer wieder auch im Evangelium, im Johannesevangelium, da gibt es Begegnungen und andere erzählen davon und sagen, ja, wir haben den Messias gefunden. Und dann irgendwo kommen sie dann in die Begegnung mit Jesus und sagen, jetzt glauben wir selbst, weil wir gesehen haben, weil wir ihm begegnet sind. So im 4. Johanneskapitel. Also dieses Kommen, die selber diese Erfahrung machen, selber kommen und sehen, das ist ganz wichtig. Also das Erste, zu was wir eingeladen sind, ist tatsächlich diese Suche. Was will ich? Wenn Jesus mich fragt, was willst du? Was ist meine Antwort? Ja? Lassen wir uns von Jesus fragen. Das ist alles Beziehung, eine lebendige Beziehung. Und durch diese Frage wird mein Herz lebendig, ja, oder ich muss gucken, wo ist es denn? Wo ist es gerade? Und da werde ich hineingerufen in diese Beziehung. Und da sind wir schon beim nächsten Schritt. Johannes 8, die Einladung, im Wort Jesu zu wohnen, im Wort Jesu bleiben. Das ist ein wunderbares Zitat, ich möchte es euch gerne mitgeben. Kapitel 8, Vers 31, das ist so eines der Schriftworte, die man, glaube ich, gut auswendig können sollte, das wird einem sehr helfen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger oder werdet ihr wirklich meine Jünger sein. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams und sind doch nicht Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Also es geht um die Freiheit. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da geht es nicht nur darum, dass wir sozusagen gerechtfertigt werden, naja, dass halt unsere Übertretungen des Gesetzes irgendwie nicht mehr zählen. Die Sünde, das Böse, ist eine Last, das sind Ketten und die müssen durchschnitten werden. Ja? Wir sollen frei werden. Und Jesus sagt, jemand, der Sünde tut, ist Sklave, ist eigentlich noch gar nicht angekommen bei dem, wer wirklich ist. Wir sollen Söhne und Töchter sein, also innerlich frei werden. Solange ich noch in Sünde lebe, unguten Gewohnheiten, die mich von der Liebe trennen zu Gott oder zu anderen, bin ich noch nicht in der Freiheit der Kinder Gottes. Diese Freiheit ersehnen viele, aber wie komme ich dahin? Das sind jetzt diese 4 Schritte aus Johannes 8. Erstens, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Ich habe kürzlich eine Bischofsweihe, also Es war im März miterlebt, noch nie lange her in unserer Diözese, haben wir einen neuen Weihbischof bekommen. Und das ist eine äußerst beeindruckende Zeremonie und Liturgie. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Bischofsweihe miterlebt haben. Jede Weihe hat ja bestimmte Symbole. Neben der Handauflegung, die bei allen Weiheformen mit dabei ist, ist aber bei der Bischofsweihe sind bestimmte Zeichen dabei, die auch sehr sprechend sind. Und eines davon ist, dass dem Bischof ein Evangeliar über den Kopf gehalten wird. Das Wort Gottes, das sozusagen wie so ein Dach über ihm ist. Ja? Ich muss einfach wenn ich das sehe, das ist ein beeindruckendes Bild, dann muss ich daran denken, an dieses Wort, wenn ihr in meinem Wort wohnt, zu Hause seid. Ja? Was heißt das konkret? Mit einem anderen Wort von Paulus mal versucht auszudrücken. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, da spricht er von diesen Gedankengebäuden. Er spricht, dass wir im geistlichen Kampf die Kraft haben, diese Gedankengebäude niederzureißen, die sich gegen die Erkenntnis Christi auftürmen. Das heißt, unsere Gedanken sind wie ein Gebäude. Also die Frage wäre, in was wohne ich denn? Welches Gedankengebäude umgibt mich denn? Ja? Es gibt so bestimmte Gedanken, in denen wir zu Hause sind. Mit denen wache ich vielleicht schon auf. Was muss ich heute schon wieder tun? Das und jenes. Ja, versteht ihr, was ich meine? Es gibt solche Dinge, die uns beschäftigen. Die uns dauernd irgendwie so zureden. Und ach, das schaffst du eh nicht. Oder alle möglichen Dinge. Ich habe jetzt bewusst einmal so ein paar negative Gedanken genannt. Worin lebe ich eigentlich? Also es geht nicht nur darum, dass man das Wort hören oder lesen soll, dass man davon wissen soll, sondern dass man sich darin eine Heimat schafft. Nehmt euch Zeit, diese Heimat im Wort Gottes zu finden. Es gibt die Geschichte des russischen Pilgers, der auf der Suche ist nach jemandem, der ihm lehrt, wie man beten kann, und zwar alle Zeit. Weil er das gelesen hat in der Bibel, wir sollen alle Zeit beten. Und er suchte einen Staritz und auf diesem Weg begegnet ihm ein Mann, der sagt, dass er jeden Abend eines der Evangelien liest. Warum? Wie kam das? Und er erzählt seine Geschichte, dass er alkoholkrank war und ein Staritz hat ihm gesagt, immer wenn es dich treibt, das Glas in die Hand zu nehmen, dann nimm das Wort Gottes und lies. Und so hat er diese Abhängigkeit, diese zerstörerische Leidenschaft besiegt. Und aus Dankbarkeit hat er das Evangelium immer wieder gelesen. Wenn man das liest, stellt euch vor, wir lesen so viel das Wort Gottes, wie das uns prägt. Das wird uns einfallen in den Situationen unseres Lebens, unseres Alltages. Ja, man muss also das Wort Gottes ganz nah zu sich nehmen. Ja? Ein Kind, das sein Kuscheltier liebt, das nimmt das Kuscheltier dann mit ins Bett und dann schläft man mit ein. Und so, es sind Dinge, die uns wichtig sind, auch uns nah im Schlaf. Wenn eure Bibel auf dem Nachtschrank liegt, ist das keine schlechte Idee, nochmal reinzugucken. Am Abend oder am Morgen, dass es ganz tief in euer Herz fällt. Nehmt es hinein in eure Herzen. Was sagt Jesus, wenn ihr in meinem Worte bleibt? Was ist die direkte Folge davon? Ist nicht einfach, dass wir was erkennen. Nein, dann werdet ihr meine Jünger werden. Aus dem Hören, aus dem Wort kommt die Jüngerschaft, diese Beziehung. Und das ist was ganz Lebendiges. Die erste Frucht aus dem Wort ist Jüngerschaft, Freundschaft mit Jesus. Und dann kommt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn ich also an die Bibel rangehe und ich möchte was wissen, steht ihr? Das ist eine Sackgasse, geht nicht. Da möchte ich wissen. Ich muss in das Wort hineingehen. Ich muss zulassen, dass das Wort mich zum Jünger Jesu macht. Und dann werde ich erkennen. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit auch über mich selbst. Die Schrift offenbart mir auch mehr über mich und meine Seele und meine Armseligkeit, aber auch meine Gaben, dort, wo ich es brauche, von Gott berührt zu werden. Und durch diese Erkenntnis der Wahrheit, die Wahrheit wird uns befreien. Es ist so schön. Also diese Worte, ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie lese oder auch von ihnen sprechen darf. Manchmal haben wir Angst vor der Wahrheit, wenn wir denken, na Gott sei Dank weiß nicht jeder, wie ich wirklich bin. Ja. Wir denken manchmal, die Wahrheit sei eine Bedrohung, aber nein, ganz im Gegenteil. Erst in der Wahrheit werden wir frei. Wenn ich wirklich weiß, so wie ich bin, bin ich geliebt. Wenn ich denke, na, wenn ich bestimmte Dinge wegschieben muss und weiß, ja, so bin ich schon geliebt, na, so wie ich mich präsentiere oder so, dann kommt die Liebe nie wirklich an. Wenn ich wahrhaftig geliebt werden möchte, dann heißt es, dass ich mich ganz in diesen Blick der Liebe Gottes hineinstelle. Dass ich ganz in dieser Wahrhaftigkeit vor ihm stehen darf. Meine Wahrheit und die Wahrheit Gottes. Dass ich davor keine Angst haben brauche. Dass mich das befreit in die Freiheit der Kinder Gottes hinein. Also das wäre für mich so der erste Impuls, wie mit Jesus bleiben. Natürlich durch sein Wort. Man kann nicht Jesus lieben, ohne die Schrift zu kennen. Ohne mit dem Wort zu leben. Das sagen so Leute wie Hieronymus, der in Bethlehem die Heilige Schrift übersetzt hat. In Bethlehem, wo das Wort Fleisch geworden ist. Wo das ewige Wort des Vaters geboren worden ist. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis. Man braucht das Wort Gottes, um Jesus zu erkennen, um ihn zu lieben, dass dieses Leben in uns hineinkommt. Es gibt diese Szene, wo sich viele Jünger verabschieden, weil sie nicht mehr ganz mitkommen mit dem, was Jesus sagt. Und dann fragt Jesus, wollt auch ihr gehen? Großartige Frage. Wollt auch ihr gehen? Die Austrittszahlen sind gerade in die Höhe geschossen. Es ist Ende des sechsten Kapitels im Johannesevangelium. Was ist die Antwort von Simon Petrus? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Er hat gespürt, dass diese Worte eine Kraft haben. Haben wir diese Kraft schon gespürt? Habt ihr diese Kraft schon gespürt, die in dem Wort Gottes drin ist? Brannte uns nicht das Herz, als er zu uns sprach? Wie dürfen wir mit Jesus verbunden bleiben? Durch das Wort. Wie dürfen wir mit Jesus verbunden bleiben? Durch seinen Leib und sein Blut. Johannes Kapitel 6, das ist jetzt der nächste Punkt. Ganz spannendes Kapitel, das ist auch wieder so ein Riesenbogen. Ich muss es ein wenig zusammenfassen. Jesus hat in der Brotvermehrung viele Menschen satt gemacht. Er macht sich auf den Weg. Es gibt einen Seesturm noch und aber die Menschen folgen ihm, sie finden ihn und dann sagt Jesus, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt. Und die euch der Menschensohn geben wird. Und sie fragten ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus sagte, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ein schöner Satz, dieses müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt. Wir mühen uns für sehr, sehr vieles ab. Wir arbeiten oder wir rackern uns ab für vieles. Das ist dieses griechische Wort Ergo und das Werk, das ist hiermit verwendet. Und dann kommt das, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Oder anders gesagt, ich übersetze das jetzt mal in unsere Sprache, wofür sollen wir uns denn eigentlich abrackern? Was ist die eigentliche Arbeit des Christen? Und Jesus sagt, dass ihr glaubt, das ist es. Nicht, was du alles vollbringst, sondern dass du glaubst und vertraust. Und dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Da sind wir genau in dieser Beziehung. Bin ich Jünger Jesu? Er ist Brot. Seine Liebe ist so, dass sie essbar wird. Ich kann sie verkosten. Ich kann sie in mich aufnehmen, essen und trinken. Und dann sagt Jesus, ja, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Es ist ein ganzes Stück weiter unten. Es ist eine relativ lange Passage, das sechste Kapitel. Im Vers 55 sagt er, Vers 54, wer mein Fleisch isst, und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Also wie können wir in Jesus bleiben? Wenn ich sein Leib empfange, sein Blut trinke, also durch die Eucharistie, sagt Jesus, bleiben wir in ihm. Und jetzt nimmt er einen Vergleich, der ist eigentlich umwerfend, wenn ich ihn wirklich mal ganz durchdenke. Er sagt, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe. Das muss man wirklich jetzt betrachten. Jesus lebt ganz vom Vater her. Ja? Kann man sich eine innigere Einheit vorstellen als die zwischen Jesus und seinem Vater? Ich glaube nicht, oder? Er sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Er sagt, der Sohn kann nichts ohne den Vater tun. Er ist total eins. Und jetzt sagt er etwas ganz Erstaunliches, wie ich durch den Vater lebe. So wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Also, so groß wie seine Einheit mit dem Vater ist, soll meine Einheit mit Jesus sein, unsere Einheit mit ihm, aus ihm leben. Das heißt, zu lernen, zur Kommunion zu gehen, heißt nicht nur sozusagen äußerlich den Leib Christi zu empfangen, sondern ihn so im Herzen aufzunehmen, dass ich durch ihn lebe. Ja? Ich finde es erstaunlich, dass es in der Kirchengeschichte Menschen gab, von denen glaubhaft bezeugt wird, Katharina von Siena, Nikolaus von der Flü, dass sie über Jahre nur von der Kommunion gelebt haben. Das ist interessant. Warum? Es geht nicht um irgendwelche Wunder. Es geht darum, dass wir etwas verstehen, dass wir von Jesus leben können. Ja? Das heißt, ist diese Liebe Jesu schon so stark bei mir angekommen, dass ich sage, ja, ich lebe von dieser Liebe. Und das ist mir das Allerwichtigste. Und wenn diese Liebe in mir verwurzelt ist, dann wird mich so manches nicht mehr umblasen können. Weil ich weiß, er hat mich geliebt. So wie es vielleicht ein Paulus im achten Kapitel des Römerbriefes sagen wird, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Und dann sagt er, in allen sind wir, wenn man es wörtlich übersetzt, Supersieger durch den, der uns geliebt hat. Diese Liebe ist wirklich siegreich. Lebe ich durch Jesus. Und das ist die Grundform sozusagen der christlichen Existenz. Und das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch das Johannesevangelium. Also, Jesus spricht oft der Vater und er, seine Beziehung. Und dann macht er eine Parallele, er und wir. Zum Beispiel, wie mich der Vater geliebt hat, ja, so habe auch ich euch geliebt. Oder, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, in Johannes 20. Oder Jesus sagt von sich, der Sohn kann nichts ohne den Vater tun. Und dann sagt er in Johannes 15, ihr könnt nichts ohne mich tun. Oder Jesus sagt, er lebt vom Vater und wir leben von ihm. Oder eine andere Stelle, der am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht. Und dann ist es der Jünger, der am Herzen Jesu wiederum ruht. So geht das immer weiter, versteht ihr? Wir sind hineingenommen. Durch Jesus sollen wir die Erfahrung sozusagen dieser Liebe des Vaters machen, die durch ihn hindurchfließt, dann zu uns kommt und von uns weiterfließen soll. Das ist genau diese Bewegung, in die wir hineingenommen sind. Das ist dieses Bleiben. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und dann sagt er, wie ich euch geliebt habe, so liebt auch ihr einander. Und das ist ein neues Gebot. Vom Alten Testament heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber wenn Jesus zu uns sagt, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben, das ist ein bisschen mehr. Denn es gibt keine größere Liebe als die von Jesus zu uns. Und das ist sozusagen das Maß der christlichen Liebe innerhalb der Kirche, innerhalb der Gemeinschaft, der Gläubigen und darüber hinaus. Wenn sie diesen Weg geht, im Worte Jesu wohnen, dann schenkt er uns sein Leib, sein Blut. Und er spricht davon, dass wir am Leben Anteil haben, wirklich das ewige Leben durch ihn. Ja? Es geht also nicht um etwas Nebensächliches, es geht eigentlich um alles. Wir sollen mit ihm und durch ihn mit dem Leben verbunden bleiben. Also wo bin ich zu Hause, wo wohne ich eigentlich? Jesus sagt, kommt und seht, er lädt uns ein. Mir ist einmal eine Stelle im Lesen wieder ganz neu aufgegangen. Ihr kennt das Evangelium, das Lazarus-Evangelium. Ja? Das ist der Lazarus, er ist schon krank und Jesus sagt, ach, wir bleiben noch. Und als er dann ankommt, heißt es, Lazarus ist tot. Seine beiden Schwestern kommen und sie sind erschüttert und Jesus nähert sich immer mehr, auch dem Ort, wo er dann liegt. Und dann kommt eine ganz interessante Stelle, da heißt es, Jesus fragt eben, wo er ist und dann wird ihm gesagt, komm und sieh. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch das verhindern können? Und Jesus geht dann also hin zum Grab und es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Um das richtig zu verstehen, um was es geht, Johannes erzählt nur 7 Zeichen, so werden sie genannt, die Wunder werden Semeia genannt, also Zeichen sind das. Es beginnt mit der Hochzeit zu Kana, wo es heißt, schon in der Einleitung, am 3. Tag fand eine Hochzeit statt. Der 3. Tag ist natürlich, was für ein Tag, auch symbolisch, der Tag der Auferstehung. Es geht also um das Fest der Auferstehung. Und dann gibt es Krankenheilungen, die Brotvermehrung, verschiedene Zeichen. Und der Klimax, das heißt, der Höhepunkt ist Johannes 11, eine Totenerweckung. Hat Jesus tatsächlich Macht über den Tod? Und da ist der Lazarus, der schon mehrere Tage tot ist. Er riecht schon, heißt es da. Ja? Und jetzt kommen wir in diesem Evangelium zu dieser Stelle. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Woran erinnert uns das? Ja? Kommt und seht am Anfang. Am Anfang ist, Jesus sagt, lädt uns ein, schaut, da hier wohne ich. Und da steht Jesus vor dem Grab und wird gesagt, komm und sieh. Und er weint, dass unsere Wohnung der Tod ist. Dass wir uns oft zu Hause finden in dieser Höhle. Darüber weint er. Und dafür ist er gekommen, uns daraus zu befreien. Wo bin ich zu Hause? Jesus möchte uns aus allem Zuhause der Dunkelheit in das Licht hineinführen. In Johannes 12, Vers 46 heißt es, ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Er soll nicht in der Finsternis des Todes bleiben, nicht in der Finsternis der Sünde. Wir sollen in dem Licht der Liebe gehen. Jesus weint, wenn wir noch wohnen im Schattenreich. Und ich glaube, wenn man diese Tränen Jesu ein wenig nachempfindet, dann wird es uns helfen, tatsächlich das Grab zu öffnen. Und diese Wahrheit wird uns befreien und wird uns herausrufen, Lazarus, komm heraus, und wird uns tatsächlich auch losbinden können von dem, was uns da noch gefangen hält. Und deswegen ist dieses Wort so wichtig, wenn Jesus dann spricht, euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und er sagt, dass er eine Wohnung bereitet. Das ist die Aufgabe Jesu. Er schenkt uns dieses neue Zuhause. Wir sollen nicht mehr im Grab zu Hause sein, sondern im Leben. Nicht mehr in der Ferne, sondern beim Vater. Ja? Und Er bereitet diesen Platz vor. Und dann sagt der Thomas, ja, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg kennen? Solange bin ich bei euch, sagt Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn man all das so ein bisschen betrachtet, dann kann man das Kapitel 15 im Johannesevangelium, das ist die Weinstockrede, vielleicht noch ein wenig neu lesen. Wenn dann Jesus eben sagt, in diesem Bild des Bleibens, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das finde ich ganz schön. Also dieses Abschneiden der unfruchtbaren Reben, das hat zur Folge, dass die Kraft in die fruchtbaren Reben kommt. Das ist diese Reinigung. Auch bei uns zwickt es manchmal auf unserem Glaubensweg, weil der Vater manchmal was wegschneiden muss. Dann zwickt es ein bisschen, aber es ist gut. Wir sollen mehr Frucht bringen. Das ist ein Reinigungsprozess. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Also hier sind wir wieder dabei. Das Wort reinigt uns, befreit. Und dann sagt er, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt. So könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen oder nichts tun. Und im Vers 9 heißt es dann, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das finde ich so einen großartigen Satz. Warum? Weil hier deutlich wird, worauf es zuerst ankommt. Es ist nicht, dass ich etwas tun muss, sondern das ist dieses große Geschenk. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Jesus liebt uns mit dieser Liebe, die vom Vater kommt. Und das Allerwesentlichste ist, dass wir einfach in dieser Liebe bleiben. Wenn ich mir dessen immer bewusst bleibe, wenn ich es in meinem Herzen halten kann, dass diese Liebe Jesu auf meinem Leben ruht, dass ich zutiefst gesegnet bin dadurch, beschenkt, ein Glückskind sozusagen, weil ich sein Kind bin, durch Jesus das Kind des Vaters, dann ist das ein Fundament. Und aus diesem Fundament heraus kommt nun diese Einladung, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Wir sollen Frucht bringen im Herrn. Also da nochmal auch diese Freude. Das heißt, die christliche Freude besteht darin, dass dieser Fluss da ist. Der Vater liebt Jesus, Jesus liebt uns und wir geben diese Liebe weiter. Ja? Diese Freude ist eigentlich, dass wir diese Liebe Gottes durch uns hindurchfließen lassen. Und das ist dieses Bleiben in Jesus. Das ist dieses Wohnen in ihm. Ich möchte jetzt einen Gedanken am Schluss setzen, indem ich nochmal den Lieblingsjünger ins Gedächtnis rufe. Dessen Namen wird nicht genannt. Es heißt immer der Jünger, den Jesus liebte. Einer, der ihm ganz nahe war. Die Tradition nimmt an, dass es wohl Johannes gewesen ist. Und er wird interessanterweise so bezeichnet, eigentlich erst so um die Passion herum. Und zwar an dieser Stelle natürlich, wo sie beim Abendmahl zusammen sind. Und da liegt er an der Seite Jesu in Johannes 13, Vers 31. Und dann ist er auch unter dem Kreuz. Er ist dann am leeren Grab zusammen mit Simon Petrus. Und auch bei der Auferstehung noch einmal wird er auch genannt. Er ist also einer, der Jesus ganz nahe ist. Das soll uns vielleicht auch nochmal einladen. Ich glaube, es geht auch darum, dass er uns zeigt, auch wir dürfen an der Seite Jesu ruhen. Die Stelle, wo das gesagt wird, ist eigentlich keine sehr frohe Stelle. Warum? Weil Jesus gerade davon spricht, dass er im Innersten erschüttert ist. Ja. und dass da jemand ist, der ihn verraten wird. Und die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Also es ist dieser Moment, wo plötzlich diese wunderbare Freundschaft, die da ist zwischen Jesus und den Jüngern, ganz in Frage gestellt wird. Einer ist da, der wird ihn verraten. Ratlosigkeit ist da. Und dann war einer der Jünger, lag eben an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Und der Simon Petrus gibt ihm jetzt ein Zeichen, dass er ihn fragt. Warum? Warum fragt Simon Petrus nicht selber? Versteht ihr, wenn wir einen Schmerz in der Seele tragen und diesen Schmerz vielleicht ausdrücken wollen, dann kann ich das nicht so auf die Entfernung tun. Da braucht es eine Nähe. Und der Jünger, der ihm am nächsten ist, ist der, der ihn auch fragen kann nach dem, was ihn da so erschüttert. Versteht ihr? Jesus möchte, wenn uns etwas erschüttert, möchte Jesus uns ganz nahe kommen, damit wir es aus der Seele herausgeben können. Und wenn wir Jesus nahe kommen, dann können wir auch spüren, was ihn eigentlich wirklich bewegt. Und so ist auch Johannes eben der, der dem Leiden Jesu am meisten, ja, am nächsten ist von den Aposteln. Er ist der Einzige, der unter dem Kreuz Jesu steht. Die anderen sind alle weg. Ja, aber er ist da. Er ist da. Und er ist auch der Einzige, der nicht als Märtyrer starb. Ich glaube, weil er ein anderes Martyrium gelebt hat im Blick auf seinen Meister, der da am Kreuze starb. Und so ist er unter dem Kreuz und er hört dieses Wort, siehe deine Mutter, und zu Maria, siehe deinen Sohn. Und er ist der, der dann am leeren Grab am schnellsten dort ist. Warum? Weil die Liebe schneller ist, Jesus zu finden. Er ist der, der zuerst vor Simon Petrus erkennt, es ist der Herr. Ja? Und so sollen wir von ihm lernen, Jesus zu lieben, Jesus zu suchen und ihm nahe zu sein. Die Einladung ist also, in Jesus zu bleiben. Ich fasse es nochmal zusammen. Wie können wir bei Jesus ruhen? In seinem Wort wohnen, dieses Zuhause schaffen, in diesem Wort es wirklich lieben. Nehmen Sie die Bibel in die Hand in diesen Tagen, lesen Sie drin. Und auch danach, möge das Wort wirklich so etwas werden wie ein Zuhause für uns. Die Eucharistie selbst als innige Verbindung mit Jesus, aus Jesus leben, wie er vom Vater lebt. Ja? Und sich herausrufen lassen, dort wo wir noch im Dunkel wohnen, dass wir uns herausrufen lassen, hinein, in die Wohnung des Lebens hinein. Jesus, der uns ewiges Leben schenkt. So möchte ich den Vortrag schließen, wie ich ihn begonnen habe, mit dem Lied, Wem mich der Vater geliebt hat, noch eine andere Strophe dazu singen. Und vielleicht können wir uns einfach auch mit diesem Lied ein wenig hineinbegeben in diese Beziehung zu Christus, der uns aufruft, ihm nahe zu sein.
Das war ein Vortrag von Pfarrer Markus Wittal aus Nürnberg, den er beim Forum der Gemeinschaft Immanuel in Altötting gehalten hat. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen. Montags bis Freitag sind die Kollegen erreichbar unter der 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org. Da können Sie sich den Vortrag selber herunterladen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.